Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Heute freue ich mich auf einen Stargast, der auch ein Freund ist, nämlich Klaas Engels. Hi.
Hi.
Also Klaas.
Stargast klingt super. Ich wurde noch nie Stargast genannt, aber das möchte ich jetzt eigentlich immer haben.
Ja, Stargast. Er hat Songs für Disney geschrieben, da ist man ein Star. Ja, außerdem, ich meine, du bist musikalisch unterwegs, ne? Als Herr Engels, als Hotel 17. Übrigens, Hotel 17, deine alte Band, hast du jetzt auch gerade einen Song in dem neuen Buch drin, Hotel Poetry, was wir zusammen machen, was bald rauskommt.
Ja,
und stimmt. Dann schreibst du Kinderbücher. Ne? Hast mit Caroline Herfurth eins gemacht, was auch im Kinofilm von ihr drin war und schreibst gerade am neuen. Also ich meine, weiß gar nicht, wo man mit dem Mann anfangen soll. Also ich sag mal, Künstlerseele durch und durch, aber halt auch irgendwie Gehirn. Also ich begrüße Künstler und Gehirn Klaas Engels.
Ja, Stargast. Ne?
Ja Klaas, wir haben uns jetzt zusammengefunden, weil wir letztens an der Kneipe an einer Theke saßen mit einem alkoholischen und einem alkoholfreien Bier und da so ein bisschen geklönt haben und gedacht haben, komm, wir erzählen mal den Menschen, über was wir uns so austauschen. Also, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Wir haben vorhin gesagt, hier, das, was wir alles besprechen, das müssen wir doch eigentlich mal in die Öffentlichkeit bringen. Da war aber vielleicht schon das dritte oder vierte Bier drin.
Meins war ja alkoholfrei.
Jetzt haben wir gesagt, jetzt war noch alkoholfrei, stimmt. Meins war, ich glaube, nicht alkoholfrei, aber wir machen das einfach mal sonntags nach der Kirche. Ja, dann ist das vielleicht irgendwie.
Genau, jetzt ist sonntags nach der Kirche. Wir zeichnen an sonntags einem Sonntag nach der Kirche auf. Genau. Und ich fange mal irgendwo an, weil wir gar nicht wissen, wo wir anfangen bei unserem breiten Spektrum. Ja. USA. Du hast ja auch in USA studiert und auch gelebt. Mhm. Ne? Mhm. Ich kriege da immer so alte Fotos auch angezeigt und alte Nummernschilder und sowas. Aber wir haben jetzt sozusagen darüber gesprochen, was denn eigentlich gerade los ist. Denn das ist ja auch so ein bisschen der Gegenstand dieses Podcasts. Fange ich mal an mit Trump.
Ja.
Glaubst du, dass der verurteilt wird?
Also er ist ja eigentlich schon verurteilt worden. Das heißt, momentan stattfindet, ist ja dieser Civil Case. Da geht es ja in New York, da geht es ja darum, ob die ihre Besitze einfach zu viel oder zu wenig Geld angegeben haben, um zu Steuersparung zu kommen.
Ja, genau.
Und das ist ja schon entschieden worden vom Richter, dieser ist ja schon schuldig gesprochen worden. Also das, was momentan stattfindet, ist ja nur die Feststellung der Höhe der Strafe, die gehen kann von, ich glaube, Letitia James fordert irgendwie 250 Millionen. Das kann mehr sein, kann weniger sein. Aber vor allen Dingen würden die gegebenenfalls eben auch die Chance verlieren, in New York Business zu machen. Und das ist natürlich für ihn, sein ganzes Image geht damit flöten. Mhm. Die tun so, also er müsste übrigens auch gar nicht da sein. Ne? Er müsste nicht, das ist ein Civil Case, er müsste nicht vor Ort sein. Er setzt sich aber damit Absicht rein, damit er dann rausgehen kann, weil es ist natürlich Free Publicity. Mhm. Ja, alle wollen über irgendwie Primaries reden oder über Debatten oder sonst was. Und er kann da einfach rausgehen und sagen, alle warten auf ihn, machen das Licht an. Und er kann sagen, dieser Gerichtsfall ist ein Betrug. Das ist aber gar kein Gerichtsfall mehr. Es geht nur noch darum, festzustellen, wie viel er zahlen muss. Aber die Leute verstehen das halt nicht. Ja, wenn er dann halt irgendwas erzählt, oder die auf der rechten Seite in Amerika wird ja, genau wie hier übrigens auch, immer nur das geglaubt, was du halt irgendwie glauben willst und was du gesagt bekommst, und es funktioniert dann. Aber schuldig sind sie schon. Ja. Mhm. Jetzt wird nur festgestellt, wie schuldig sie sind. Die machen das natürlich geschickt, obwohl sie eigentlich jetzt nicht so die klugen Menschen sind, aber sie sind halt raffiniert. Ja. Und also viel spannender wird es dann ja tatsächlich, wenn es dann darum geht, ob er mitverantwortlich ist für den 6. Januar, ja, January 6, diese ganz den Sturm aufs Kapitol, ob ihm da dann wirklich eine Schuld nachzuweisen wird, weil das ist in Georgia, das ist ein State Case, und das könnte auch wirklich, und da haben ja schon die ersten auch sich schuldig bekannt, um dann quasi einen Deal einzugehen mit der Staatsanwaltschaft, was heißt, die werden alle gegen ihn aussagen.
Und zwar Anwälte aus seinem Team und Wahlkampfhelfer aus seinem Team haben also schon den Betrug zugegeben. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück mit dir nach New York. Also erstmal für alle, die nicht so richtig drin sind im US-Wahlrecht. Primaries sind Vorwahlen, also wichtige Vorwahlen für die anstehende Präsidentschaftswahl, die als Indikator gewertet werden. Also das nur mal so ganz kurz, dass wir nicht so darüber hinweggehen. Die zweite Sache, wo du sagst, sie sind so geschickt, sich aus der Affäre zu ziehen. Sehr lustig, Ivanka, seine Tochter, ja, die ja Präsidentenberater war zu seiner Amtszeit, die hat gesagt, es ist uns zumutbare Härte, in New York vor Gericht zu gehen, wo sie wohnt, wegen ihrer Kinder. Weil sie nicht sechs Nannies hat, weil sie ja sonst auch den ganzen Tag die Kinder trägt.
Ja.
hat der Richter auch abgelehnt, natürlich, muss sie auch sagen.
Und ja, aber das ist ja diese Schuldrolle, diese Opferrolle, ne?
Ja, ja.
Das ist irgendwie, das verstehen die auch. Da sagen die auch so, ey, was, ich kann auch nicht irgendwie alles machen. Ich habe auch Kids zu Hause. Die arme Frau, ich verstehe das. Die hat das, also wegen sowas, warum sollst du?
Ja, die arme Milliardärin. Ja, genau.
Aber du hältst halt Geld raus, dann machst du irgendwie so Platzhaltergeschichten, ne? Die funktionieren dann.
Und den Junior, Donald Trump Junior, der sich ja nur Donch nennt, den habe ich gar nicht erkannt. Hast du den gesehen? Sieht aus wie ein Mafiosi. Er hat so einen dunklen Bart und so gegelte Haare und so eine rosa Krawatte.
Aber ich gucke das natürlich schon regelmäßig genug, dass ich ihn dann auch erkannt habe. Er hat auch mal 15, 16, 20 Kilo abgenommen oder so.
Genau.
Aber ein feistes Volk. Herrje.
Ja. Und der Spiegel schrieb so voller Häme, er hat sich von seinem Vater einen Trick abgeguckt, weil er nicht so groß ist körperlich, dass er so eine extra lange Krawatte trägt. Er hat so eine ganz lange Krawatte, die vorne bis auf das Gemächt drauf, nicht irgendwie so bei der Hose auf. Dadurch wirkt er irgendwie größer.
Ich glaube, er ist übrigens gar nicht so klein.
Ach so?
Die Sache ist nur, Donald Trump ist ziemlich groß. Der ist so 1,90 oder 1,91. Oh. Und ich glaube, Don Jr., ich meine jetzt nicht, dass es weltbewegende Themen sind, aber der ist, glaube ich, schon über 1,80, was auch Donald Senior total wichtig ist, weil zum Beispiel sein jüngster Sohn Baron, ich glaube, der ist jetzt schon 1,99 oder so.
Yes.
Der ist riesig. Mhm. Der ist 14 oder 15, der wird irgendwie 2,06 Meter oder so. Das ist riesengroß. Mhm. Und seit er ihn überholt hat, darf der nicht mehr mit ihm fotografiert werden.
Ja, ja.
Weil Donald Trump sagt, er möchte nicht neben Leuten stehen, die größer sind als er, weil das ist ja auch schon wieder eine Niederlage.
Ja, ja, krass.
Also wenn du mit dem Schnickschnack Knuck machen wirst, musst du erstmal sagen, ohne Brunnen, ohne Atombombe. Und der würde immer sagen, er hätte gewonnen. Ja, das ist also, das ist dieser Stefan Raab-Aspekt, das immer gewinnen wollen.
So. Beim Film wurden ja früher kleine Leute manchmal auf so einen Stuhl, auf so einen Tritt gestellt. Ne? Die hatten so eine kleine Dreistufe.
So ein Bananenstaube.
Karton? Ja, oder auch ein richtiger Tritt. Ja, ja. Aber genau. Okay, also jetzt zurück zum, lass uns noch kurz über New York reden. Das ist ja eine interessante Tradition auch in Amerika für Leute, die man politisch nicht richtig bekommt, wie zum Beispiel auch die Mafia, Al Capone oder so, haben sie dann nachher wegen Steuer bekommen. Es ist jetzt kein Steuercase in Wirklichkeit, es ist ein Betrugscase, weil er den Wert seiner Firma permanent überbewertet hat, um billigere Kredite zu bekommen. Und das ist eigentlich klassisch Betrug, ja.
Ja, ja. Und, nee, aber es geht natürlich auch, glaube ich, gerade auch so für viele, natürlich ist das auch politisch motiviert, ja. Es ist alles Politik.
Glaubst du,
ist halt,
ja?
Die Frage ist ja, es ist parteipolitisch motiviert.
Ja.
Das ist ja was anderes, ja. Mhm. Diese Leute können ja irgendwie hinter dem her sein, weil sie glauben, ich glaube, der macht hier riesen Betrug und trotzdem noch Republikaner wählen. Ja, du kannst ja immer noch ein Republikaner sein und sagen so, aber ich will kein betrügerisches, dummes Arschloch. Wie viel Uhr sind wir? Kann ich sagen, an der Macht haben. Ja, das ist, so geht's ja auch vielen.
Ja.
Ich glaube eben nicht, dass es eine parteipolitische Geschichte ist, aber das ist deren Job. Die sind irgendwie, die haben das gelernt, das sind Staatsanwälte, die arbeiten nach, die glauben und lieben und lieben das Recht. Und sagen sie, hier geschieht Unrecht und das muss erfolgt werden und das Recht gilt für alle. Mhm. Und sie sagen so, nur weil ich irgendwie, du hast als Präsident, als aktueller Präsident sehe ich Privilegien und auch einen Schutz, wie es für Politiker sowieso einen Schutz gibt, der auch aufgehoben werden kann. Aber ansonsten, wenn du da irgendwie das nutzt für dich, um kriminelle Dinge zu machen, dann bist du halt dran. Ja?
Mhm.
Und es ist eben auch ganz wichtig, gerade für normale, kleine Menschen zu sehen, so, für jeden Steuerkram wäre ich sofort angekackt und muss was abgeben und die Leute müssen alle ihr Haus irgendwie verkaufen, weil sie es nicht leisten können, weil wenn sie sich einmal einen Arm brechen, ist das Auto weg.
Yeah.
Und aber hier andere zahlen $780 im Jahr. Ja, Schulden, Steuern, obwohl sie irgendwie Milliarden angeblich machen.
Ja, Wahnsinn.
Oder sagst du einfach, dein Brand ist 5 Milliarden. Oder sagst du, also er sagt ja, mein Brand, also mein Markenwert ist an sich und sagt dann, das ist aber das, was ich habe. Das ist wie wenn ich sagen würde, was ich übrigens auch ganz gerne mal tue, meine Bilder kosten alle 15.000 Euro. So, was? So viel Geld? Ich so, ja, hat halt noch keiner bezahlt, aber so viel kosten sie halt. Ja. Das sollte ich mal vielleicht versichern lassen.
Also da, wir werden in den Shownotes nochmal auch Klaas Social Facebook verlinken und da könnt ihr noch ein bisschen noch von seinen Sachen sehen.
Ich meine sofort zu.
Ja, genau. Da gibt es nämlich auch ein paar Bilder, richtig. Nee, aber... Aber ja, also das wird ein Betrugsfall und ich glaube, es geht ja auch darum, wie du schon sagst, sie wollen ihn davon hindern, weiter in New York Geschäfte zu machen. Er galt ja schon immer als ein Halsabschneider im Immobiliengeschäft. Ja, also
ja, weil,
genau, ja. Naja, ja. Du meinst, wer nicht? Naja, aber ich glaube, er galt schon als besonders schlimmer Treiber. Und wenn er dann natürlich seine Geschäfte verlieren würde, gut, würde er einfach nach Mar-a-Lago gehen, in sein Luxusanwesen nach Florida, wo er eh ständig golft. Er ist ja auch ein alter Mann, darf man ja nicht vergessen. Ne? Ja. Und dieser komische Look, ich meine, der Spiegel hat geschrieben, in diesem Gerichtssaal sieht er auch so richtig scheiße aus, weil man sieht, dass er so eine orange Schminke verwendet, die hinten irgendwie so endet.
Genau.
Und ist wohl auch hier ein Toupet oder ein Haarteil oder so. Das ist
er hat wohl tatsächlich so, das sieht man auch teilweise wirklich. Ja. Es gibt ja auch Fotos, wo so der Wind das, also jetzt keine Fake, sondern echt so hoch geht. Was er wohl hat, ist so ganz, ganz krassen kreisrunden Haarausfall, sowas ähnliches. Ne? Mhm. Was heißt, er hat so Placken, so leere, so Haarplacken. Und sein Friseur, sein vormaliger Friseur, hat erzählt, ohne Häme, der das einfach erklärt, wenn der halt bei ihm war, dann hat er nur so um diese Frisur herum abgeschnitten und Donald Trump hat gesagt, ich mach dann den Rest. Und der macht sich das dann morgens einfach selber zurecht. Aber ich stell mir nicht wirklich vor, wie Donald Trump unter der Dusche aussieht, aber ich stelle mir vor, wie Donald Trumps Haare unter der Dusche aussehen, weil ich glaube, du hast halt hier irgendwie so einen Ballen und da und dann hin und runter und dann sprüht er das halt irgendwie hoch und kämmt sich das zurecht. Und dann, aber zu dem Alter, ne, das ist ein alter Mann, er war ja im Court und musste dann sein Alter angeben, musste sagen, mein Name ist Donald John Trump. Und dann hat er das nicht übers Herz gebracht, 77 zu sagen, sondern hat gesagt, 77.
Ah.
Er muss natürlich die Wahrheit sagen, muss Angaben sagen. Er konnte nicht sagen, dass er 77 ist, weil er natürlich gar nicht 77 ist, weil er ist ja jung. Er sagt, ich bin so incredibly young. Ach, das würde ich auch gerne mal wieder sagen. Und hat dann immer 77 gesagt. Das ist ja faszinierend. Ja.
Aber warum hat er so eine orange Schminke gewählt, damals, als es losging? Ich meine, ich habe immer so gedacht, du kennst ja diese Bilder aus dem Trump Tower in seinem Wohnhaus. Das ist ja alles so mit so Gold und Bling-Bling. Das ist so richtig, richtig Bad Taste, Neureichen, Kack. Alles ist so Gold und über so Löwenköpfchen und vergoldete Füßchen und Kapitälchen. Ja. Meinst du, vielleicht hat er in seinem warmen Licht nicht gesehen, dass er sich orange auflegt und dann wieder rausging und konnte dann aber nicht mehr zurück?
Das sind einfach so klassische, nicht nur amerikanische, aber Insignien des Erfolgs. Es geht ja wirklich nur darum, du musst ja die ganze Zeit Sieger sein. Ja? Du bist der Sieger, deswegen, also auch schon die ganze Präsidentschaft über, habe ich allen, bin ich darüber gesprochen, habe gesagt, wenn der verliert, wird der nicht sagen, ich habe verloren. Weil der verliert noch nicht mal, der verliert nicht mal einen Stift. Also, er muss immer Sieger sein. Und das ist das, was für viele Amerikaner, die sich natürlich irgendwie fühlen als die Abgehängten, die Verlierer einer Gesellschaft, das Attraktive, sich daran zu hängen. Und wenn du dann sagst so, ey, der Typ ist alt, blöd, fett, sorry, ja, aber ignorant.
Genau. Nobody
shaming. Dann sagen die so, aber hey, weißt du was, das sind für mich keine Gründe, ihn nicht zu wählen, sondern es sind für mich Gründe, ihn zu wählen. Weil wenn der so ist wie ehrlicherweise ich und hat es bis dahin geschafft, dann lebt er das für mich. Und wenn der zu ihnen sagt, ich mache das für euch, dann stimmt das. Also, ne, es stimmt anders, als er es meint, also, aber für die stimmt das, ja, weil irgendwie, dass du dieses vikariöse Leben, ja, dass du irgendwie sagst so, mir geht's gut, weil jemand, der so scheiße ist wie ich, Präsident ist, der mächtigste Mensch der Welt, kann ja nicht so schlecht gelaufen sein.
Ja, stimmt. Ja. Ist aber lustig, weil er eigentlich gar keine Politik für kleine Leute macht, ne, der wird zwar von dem White Trash gewählt.
Das ist ja mit der AfD in Deutschland genauso, die machen ja auch keine Politik für die Leute.
Ja.
Aber die wollen ja auch im Grunde, es ist ja auch einfach nur dieses symbolhafte, was du willst. Was halt, das muss man halt wieder sagen, in der Demokratie kannst du halt hassen, wie du willst, aber es ist halt erlaubt. Ja. Das ist halt, das dürfen ja wählen.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Apropos AfD, wo wir jetzt gerade den Schwenk nach Deutschland machen, die Neugründung von Sarah Wagenknecht, wie betrachtest du das, die Sarah Wagenknecht-Partei, nee, wie heißt die jetzt irgendwie anders, Bündnis Sarah Wagenknecht.
Bündnis Sarah Wagenknecht, aber BSW.
Aber soll ja nochmal anders heißen, vielleicht hat sie gemeint, das ist jetzt erstmal nur so der Arbeitstitel, wie wir sagen würden, oder?
Ich habe ja ihre PK dazu nicht gesehen. Ich habe immer so mal früher mal reingeguckt in diese YouTube-Videos, die sie gemacht hat, diese relativ krude, wie so eine Susanne Starnke der politischen Linken da irgendwie vor so einem schlechten Greenscreen sitzt. Für die Linken ist natürlich ein harter Schlag. Ich weiß gar nicht genau, soweit ich weiß, kriegen die ja dann Schwierigkeiten mit dem Austritt der Leute, mit ihrer
haben die Fraktionsstärke verloren.
Fraktionsstärke, und das hat ja vor allen Dingen auch finanzielle Schwierigkeiten, bringt das mit sich, das wird ja dann auch unterstützt an diese Büromitarbeiter und so. Ich weiß jetzt die Details nicht zu genau. Also ich hätte mir gewünscht, ich habe ja sowieso das Problem mit, dass wir zu wenig charismatische Köpfe in der Politik haben. Und man kann ja von ihr halten, was man will, aber sie ist auf jeden Fall eine charismatische Person, die irgendwie einen riesengroßen Bekanntheitsgrad auch in Deutschland hat. Das kannst du bei 10 Ministern, die wir haben, aktuell nicht sagen. Also, wer ist das? Wie heißen die? Wie sehen die aus? Es gibt so bei mir und bei den Menschen in meinem Umfeld die leise Hoffnung, dass sich dadurch die AfD einfach halbiert in vielen Orten. Dass so halt, weil natürlich ist es ein Auffangbecken für viele rechtsdenkende Menschen und es wird damit ja auch viel Politik und Propaganda gemacht. Ja?
Das ist ein Auffangbecken, also du meinst die AfD, nicht
die AfD. Und ist es für Rechte, aber eben auch für viele Menschen einfach nur die Möglichkeit zu sagen, ich will euch alle nicht. Ja, ich finde euch alle scheiße. Und dann sagt ihr auch noch, nehme der AfD reden wir nicht, dann sagen die, ja, das ist das Problem. Ihr redet mit uns nicht, ihr seid nie hier und die sind hier auf der Straße und reden mit uns. Und wenn ihr das hasst und wenn ihr das schlimm findet, dann wähle ich die gerade nochmal, weil das ist das, was ich euch sagen will. Ja, auch wenn es vielleicht unfundiert ist, auch wenn das vielleicht von der Bildzeitung getrieben ist. Sowas, du willst im Grunde so sagen, mir gefällt das alles nicht. Ihr seid alles Halsabschneider und das ist mein Mittelfinger. Und insofern wäre es eben auch schön, dass sie sagen, dass sie halt irgendwie ein anderes Auffangbecken haben, eine Möglichkeit, demokratischen Mittelfinger zu zeigen und eben auch zu sagen, so weißt du was, also dann kann ich mich jetzt von diesen rechten Jungs dann mal wieder wegbewegen und zeige irgendwie mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht meinen Mittelfinger. Was ja auch übrigens auch gerne etwas sein darf, was gehört wird. Das sollen die ja auch, weißt du, ich fand jetzt, das ist immer auch schwierig zu sagen, so, nee, mit denen reden wir nicht. Der Umgang mit der AfD ist sicherlich auch ein schwieriger für die demokratisch angelegten Parteien. Ja. Aber einfach nur zu sagen, mit denen reden wir nicht, dass ich halt das für schlecht. Keine gute Idee.
Sind immerhin auch demokratisch gewählt, also auch wenn sie nicht sehr demokratisch denken vielleicht.
Ja, du sagst es eben, wie gesagt, du sagst es eben auch zu all den Wählern. Ich rede mit euch nicht. Und dann sagen die, ja, ich weiß, deswegen wähle ich die ja.
Gregor Gysi hat ja über Sarah Wagenknecht gemacht, sie will Flüchtlingspolitik machen wie die AfD, also Deutschland abschotten. Sie will Wirtschaftspolitik machen wie Ludwig Erhard und Sozialpolitik wie die Linke. Mal ganz grob gesprochen. Das ist ja eigentlich ganz interessant, ne? Das ist ja so ein bisschen ein Profil, was vielleicht auch eine Relevanz hat.
Ja, ich denke ja auch oft, sind es einfach auch Utopisten, ja? Wollen die quasi nur ein politisches Bild abgeben? Also vielleicht liegt die auch nachts wach und denkt, wie ist denn das dann, wenn ich Bundeskanzlerin bin? Who knows? Da sind noch ganz andere Sachen passiert. Das hat sich Olaf Scholz auch mal gemacht und dann war es. Ja. Ich bin ja eher Zentralist, links der Mitte. Ich glaube aber immer, wenn du irgendwie in der Mitte ankommen willst, dann musst du musst du an den Enden ziehen. Also insofern finde ich das ja auch nicht schlecht, dass es diese Angebote gibt, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, sich irgendwo in irgendeinem Spektrum zu orientieren. Also auch sowas wie Sarah Wagenknecht. Und ich meine, ich habe ja mal einmal vor Jahren wollte ich ins Rewe reinlatschen. Also es gibt auch noch andere super Geschäfte, so Aldi oder so, Lidl, hier ins Rewe gegenüber. Und da war tatsächlich direkt davor so ein AfD-Stand. Und da standen da Jungs mit so, und ich laufe dann vorbei und denke noch, nee, das hast du jetzt irgendwie deinen Kindern versuchst du irgendwas zu erklären, so macht Mund auf und du läufst jetzt nicht. Und bin zurückgelaufen und hab die dann angesprochen, hab gesagt, ihr seid keine Alternative, was seid ihr denn für eine Alternative? Hab dann mit denen angefangen, ein Streitgespräch zu führen. Und die haben mir dann, damals waren sie, glaube ich, noch nicht gewählt, das war so 2016 oder so, und gesagt, sie sind die neue APO. Und ja, so, mein Metz will die APO. Und haben aber dann gesagt, die sind alle, sie kommen alle von der Linken. Ja, wir sind überhaupt nicht von NPD, wir kommen alle von der Linken, wir waren früher bei der Linken. Und da habe ich eben auch genau das, was ich eben schon gesagt habe, gedacht, aha, das ist eben eine Protestbewegung. Das ist einfach eine Antibewegung. Und die Linke hat einfach, in dem Sinn Westler in einem Ostland zum Ministerpräsidenten gemacht haben, auf abenteuerlichste Art und Weise teilweise da mit der FDP zwischendurch, haben die, glaube ich, einfach so für viele diesen Sonderstatus verloren. Ja. Mhm. Oder viele auch im Osten, die vielleicht noch irgendwie gesagt haben, die Linke ist für uns eigentlich die alte PDS oder die alte SED oder so. So unser Ding noch, was wir noch irgendwie in das politische Spektrum überhaupt mit reinbringen können, auf irgendeine Art und Weise. Und das war die dann einfach mit der, sie sind ja auch mit der WASG dann zusammengegangen, glaube ich, war halt die soziale Gerechtigkeit von Lafontaine und haben dadurch erst die Linke geschaffen in dem Gedanken, so bundesweit groß zu werden. Was ihnen ja einfach, da muss man einfach sagen, sind sie gescheitert. Sie sind einfach gescheitert. Ich weiß gar nicht genau, warum sie gescheitert sind, aber sie sind deutlich gescheitert, fliegen überall raus. Und ja, ich weiß es nicht.
Also auf jeden Fall, wenn sich das Parteienspektrum ein bisschen erneuern würde, wäre es ja nicht so schlecht. Ne? Also die FDP kämpft ja auch irgendwie ums Überleben. Also auch da lese ich ständig, dass die einfach in den Umfragen die 5% nicht mehr reißen. Und auch jetzt überall wird es ja sehr, sehr knapp für sie. Ja. Und für die Linke auch. Und vielleicht, ja, hast du recht, wäre vielleicht so eine Alternative, also nicht die AfD als Alternative, sondern so ein Sarah Wagenknecht wäre da vielleicht interessant. Interessant ist ja, dass sie, was sie gemein hat ja mit den Rechten oder mit der AfD, ist, dass sie ja eigentlich versucht, den Zustrom von Migranten zu begrenzen. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich so, aber ich meine, das fühlt man ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt so die Zeitungen liest, dass sich das überall so ein bisschen breit macht. Ne? Ich glaube, oder?
Ja, ist halt, damit bist du halt sofort Medien. Ne? Das ist halt das Thema, mit dem du sofort irgendwie so und ne? Scholz sagt, wir müssen auch irgendwie hart abschieben, zack. Auf einmal 10% denken sich mehr, weißt du was, der Scholz ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Weil wir leben auch in so einer Headline-Kultur, weißt du, dass das auch schon reicht.
Genau.
Dass dann gemacht wird oder nicht, keine Ahnung. Du hast dieselben Leute vor der Tür wie davor auch. Sagst du, weißt du was, der Scholz hat das gesagt, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn die, wenn die irgendwie, also wie verantwortungslos das sein mag, ist ja nochmal hingestellt, aber wenn sie irgendwie clever sind, dann sagen sie sich, weißt du was, Olaf, ich würde mal sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür, mal so ein Ding rauszuhauen.
Ja.
Ich meine, bis die Politik dann da irgendwie dahergeht, das müssen die Leute jetzt mal hören.
Ja. Und natürlich auch geschickt sozusagen ein bisschen die Maxime der politischen Gegenpartei sozusagen den Wind aus den Segeln zu nehmen, ne? So ein bisschen ja, das.
Genau. Oder jetzt irgendwie hier, wo wir beim Thema irgendwie sich zur rechten Zeit richtig platzieren gerade sind, Habeck die Woche, die Israel-Rede. Also da wird jemand, das ist Wetting, da wird jemand, fängt jetzt an, Initiative Habeck Kanzler 26 oder wann sind die nächsten Wahlen 25? Ganz klar. Also wirklich, das staatsmännisch, die Bild-Zeitung applaudiert ihm, weil natürlich Bild-Zeitung ist ja pro Israel über alles. Dann, das war Schritt Nummer eins. Ganz, ganz, ganz klar. Und dazu noch das auch im Spiegel, das Foto noch mit schwarzem Hintergrund. Also es war wirklich irgendwie so Kanzler Habeck.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, warum sich der Wirtschaftsminister jetzt da berufen fühlte. Also, ne, wie du schon sagst, ich glaube, das ist schon Wahlkampf.
Auf jeden Fall.
Interessant, aber glaubst du denn, die haben eine Chance? Ich glaube ja eigentlich nicht. Weißt du, die Grünen
also
in der letzten...
ich glaube, es war Anfang 2020, als zu einem Unzeitpunkt Olaf Scholz bekannt gegeben hat, dass er Kanzlerkandidat wird, weil ich gesagt habe, können wir das nicht irgendwie vielleicht ein bisschen breiter entscheiden, als wenn du das so bekannt gibst? Und ich gedacht, okay, jetzt haben sie endgültig den Verstand verloren. Das war es dann wirklich mit der Sozialdemokratie in Deutschland. Und jetzt guckst du an. Ne? Und dann ist das doch geworden. Also passieren kann das durchaus.
Was denkst du über Cum-Ex? Ich weiß ja, du bist ein bisschen Scholz-Fanboy, weil ich das gestern...
Natürlich, wir sehen ja auch fast gleich aus und seine aber Rolle
in Herr der Ringe. Du hast Haare.
Genau, ich habe Haare. Ja, das stimmt. Ich habe Haare. Nee, ich bin kein Scholz-Fanboy, ich bin Sozialdemokrat. Ja, wir leben, also ich halte ja die Sozialdemokratie für das beste politische Konzept, wo gibt. Ja, wo es mal hier.
Ja, wobei sagen auch andere Parteien Sozialdemokratie machen, nur weil sie nicht so heißen. Also auch die CDU macht eine Sozialdemokratie.
Ich glaube, das haben natürlich andere Parteien auch, aber ich glaube, wenn du in der sozialdemokratischen Partei bist, bist du Überzeugungstäter und bist auch gewillt, dafür zu leiden und zurückzustecken. Mhm. Was eben auch die Sozialdemokratie halt ausmacht, was ihre Schwäche halt auch ist und ihre Stärke. Mhm. Und ich glaube wirklich, das sind die Überzeugungstäter und ich finde das, das ist ein guter Motor für eine Partei. Und ich, da sind, hast du zwar auch Spacken, wie in jedem anderen Bereich der Welt, aber ich glaube, immer irgendwie, dass sie es aus den richtigen Motiven machen.
Mhm. Was glaubst du zu Cum-Ex? Ich habe jetzt gerade die letzten Berichte gelesen. Oh,
da werde ich gerade. Ja, vielleicht nicht immer.
Da ist ja so eine E-Mail aufgetaucht.
Also, ja. Schwierig.
Also ich sag mal so, er kann sich ja noch drücken, weil er sich nicht erinnert, aber wenn er da irgendwie wirklich die Finger drin hatte.
Ist eigentlich nicht haltbar.
Ist nicht haltbar.
Eigentlich nicht. Also eigentlich nicht. Da sind schon Führungskräfte wegen deutlich weniger.
Was zum Beispiel Helmut Kohl damals für die Flick-Spendenaffäre für einen Ärger hatte, für die 2 Millionchen oder was war das?
Ja.
Gut, das war auch nicht korrekt, ne? Also wollen wir es nicht schön reden, ja? Und wollen wir nicht gleich.
Der hat es ausgesessen. Ja.
Der hat es ausgesessen.
War nicht gut für seine Figur, aber er hat es ausgesessen.
Aber Scholz setzt es auch aus, habe ich das Gefühl.
Er versucht.
Und hier kommt zum Beispiel wieder was ganz Interessantes zu tragen, wenn wir nämlich darüber sprechen, über die Brandmauer zur AfD. Die CDU würde ja gerne einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einsetzen und ihm sozusagen zum Reden zwingen. Und die schaffen das aber natürlich nicht mit ihrer fehlenden Mehrheit und das würden sie aber schaffen mit den Stimmen der AfD, die das auch gerne natürlich wollen würden. Das machen sie aber nicht. Sie lassen das nicht mit den Stimmen der AfD durchwinken. Brandmauer halt, ne?
Ja.
Mit denen reden wir nicht, mit denen koalieren, mit denen kooperieren wir nicht mal. Nicht mal für eine Anfrage im Bundestag.
Wir gucken mal, wie viel Monate oder Jahre sich das noch halten lässt.
Glaubst du auch, ja, das ändert sich?
Ich glaube ja, dass ich finde den Vergleich absurd, aber ich glaube, für viele Menschen war der Auftritt der Grünen Anfang der 80er im Bundestag, als sie mit ihren Pullovern ankamen und ihren Blümchen, genauso entsetzlich wie jetzt für viele, die irgendwie die AfD sehen. Ich möchte diese Parteien wirklich nicht in einen Topf schmeißen, aber allein von dem, so was es für einen Eindruck auf dich macht und was für eine Unwählbarkeit die für dich darstellen, wenn du so die alten Bonner Runden anguckst, wie diese alten Männer da mit der Jutta Ditfurth gesprochen haben, als wäre das deren Haushälterin oder der irgendwie, also unglaublich, ja, was diese Person da zu suchen hat. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, die AfD war ja am Anfang auch mal ein bisschen was anderes, als sie jetzt ist, ob die sich nochmal verändern kann, ob die sich nochmal verändern will, ob die wirklich Macht wollen. Ich weiß es nicht.
Oder wie du schon sagst, ob es vielleicht dann eher so eine Wagenknecht-Partei könnte, weil die auch noch nicht verbrannt ist. Und zumindest jetzt auch, sagen wir mal, im menschlichen Kontext noch nicht so verbrannt ist, ne? Weil da auch noch nicht so eine.
Ist sie das nicht? Glaubst du nicht, dass viele sie so sehen? Also, dass viele sagen so, ey, das ist eine Persona non grata?
Weil die AfD hat ja als Sammelbecken, du hast es ja eben auch gesagt, die haben dir zwar damals gesagt, wir kommen alle von der Linken, aber wir hatten ja dann auch sehr viel NPD-Material zwischendurch und sehr viel frauenfeindlich, menschenfeindlich, ausländerfeindliches Gedankengut. Und ich glaube, die jetzige Spitze rund um Alice Weidel, die versuchen die ganze Zeit, die Partei im Grunde zu streamlinen, um sie im Grunde eigentlich demokratisch wählbar zu machen. Aber sie haben halt noch wahnsinnig viele von diesen dumpfen braunen Arschlöchern
dabei. Ja, die Sache ist, wollen sie streamline oder wollen sie die Streamline verschieben, weißt du?
Also das heißt, wollen sie auch.
Du verschiebst das Zentrum und dann bist du das Zentrum.
Aber sie hätten gerne, glaube ich, trotzdem mal so Leute, die sich im Griff haben, die, wenn da die Presse kommen, im Mikro halt nicht sowas sagen, was sie, oder bei X oder wo auch immer was raushauen, was sie nachher dann wieder, weißt du, so nach dem Motto, kannst du ja denken, mein, halt die Fresse aber, ja, wenn du da draußen bist, sagst du sowas einfach nicht. So diese Art von, glaube ich, Streamline meine ich. Ich glaube gar nicht inhaltlich.
Mm.
Aber das ist jetzt auch nur meine Meinung. Ne? Also es ist nichts Größeres als eine Privatmeinung. Aber du, ich weiß es nicht. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, Sarah Wagenknecht hat halt, sagen wir mal, man nimmt ja da einiges mit von der AfD. Also man muss jetzt, glaube ich, auch aufpassen, dass man es nicht so einfach macht, sagt im Osten, die wollen vor allen Dingen erstmal sozusagen Deutschland den Deutschen haben. Aber so ein bisschen ist das ja so, ne? Ein bisschen ist ja, übrigens ist ja dieser alte Spruch, das Boot ist voll, ist ein NPD-Wahlkampf-Slogan.
Mhm.
Interessant, ja, ne? Weil es jetzt so ein bisschen so Common Sense geworden ist eigentlich.
Ist das das Flüchtlingsboot oder ist das Boot Deutschlands?
Deutschland, Deutschland.
Also, ja, alle Boote sind voll.
Ja? Gemein. Ja. Ja, ja. Nee, das ist ja zynisch. Ja, ja, nee.
Wo aber, ist das? Oh, verdammt, bitte rausschneiden.
Auf keinen Fall. Nein, aber vielleicht, ich weiß nicht, die könnte, das Einzige, was ich jetzt bei der SED-Nachfolgepartei PDS und Die Linke sehe, dass, wo ist das Vermögen geblieben? Du weißt, ja, es ist ja ein riesiges Vermögen der SED verschwunden.
Ja.
In den Wirren. Ich meine, irgendjemand wird es haben.
Da kommt es doch mal eine schöne Doku auf der ARD-Mediathek drüber geben oder so.
Aber ich glaube, Sarah Wagenknecht ist da jetzt unverdächtig, weil die war zu jung. Sie war zwar damals schon aktiv, ja, ja, aber ich glaube, also.
Ist sie eigentlich noch mit Oskar Lafontaine verheiratet?
Ja, sie sind noch verheiratet.
Relativ lang mittlerweile auch, oder?
Ja. Und die haben ja auch einen großen Unterschied von 34 Jahren, glaube ich, oder so. Er ist ja schon 80, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich habe gerade auch nochmal darüber nachgelesen, aber sie ist sehr zufrieden und sehr glücklich und fährt auch immer nach der Berliner Sitzungswoche auch dort in diesen Heimatdorf im Saarland. Und die wohnen da so zwar integriert in so einem ganz kleinen, ich glaube 200 Seelendorf, aber so ein bisschen abseits, so das letzte Haus, ein bisschen auf dem Hügel. Aber scheint alles gut zu sein.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt, bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich fand aber noch interessant, was du gerade gesagt hast, als du gesagt hast, naja, wenn dann diese Bewegung kommt, wie auch immer sie heißen, die Roten oder Sarah Wagenknecht-Partei, keine Ahnung.
Vielleicht lassen sie es auch bei dem Namen, ne?
Vielleicht lassen sie es auch, weil sie wissen, im Grunde, die anderen Vögel kennt sowieso kein Mensch. Du bist das Zugpferd. Ja.
Ja.
Ob diese Parteizerstückelung wirklich, also wenn du viele Angebote hast in der Demokratie, ist das grundsätzlich eine gute Sache. Wenn du viele Möglichkeiten hast, einen politischen Hafen zu finden. Das sehen wir, kommen wir wieder zurück zu Amerika, wo grundsätzlich dafür gesorgt wird, dass es eben nur zwei Sachen gibt. Es ist halt auch, gibt es entweder konservativ oder sozial, demokratisch, keine Ahnung, progressiv, genau. So, und dann hast du halt nur noch diese zwei Möglichkeiten, was aber auch zu diesem Land total passt, weil der versucht dir mal Fußball beizubringen. Du sagst so, hey, das war ein tolles Spiel. Es ging 0-0 aus, wir haben niemals unterbrochen, keiner hat ein Tor geschossen, aber es war echt super. Und dann so, hä, was? Es ist nicht getroffen worden, es gibt keinen Sieger, warum habe ich hier zwei Stunden zugeguckt? Konnte nicht mal aufs Klo gehen zwischendurch. Ich war ja zu WM-Zeiten 94, habe ich ja in Amerika gelebt und die haben gesagt, was ist das für ein Quatsch? So geht es mir mit Rugby, ne? Die stürzen alle aufeinander, Ball liegt auf dem Boden, keiner rennt los. Was ist da? Was machen? Ja. Und 80.000 Leute im Stadion. Und, und für die Amerikaner gibt es eben einfach nur gewinnen oder verlieren. Ja? Und wenn du verloren hast, nächstes Mal gewinnen, bitte. Ja? Und dann dieses irgendwie so, ja, irgendwas so dazwischen, Grauzonen und sowas. Was? Nachdenken, differenzieren, informieren.
Pluralismus. Klare Kante
haben, bitte. Ja? Ja, ja. Irgendwie so gewinnen oder verlieren. Was habe ich verloren? Scheiße, okay, wieder, nächstes Mal wieder gewinnen oder ich bin Verlierer, Mist. So, und jetzt hast du halt, und früher war das ja im Grunde in Deutschland ja auch nicht großartig anders. Diese liberale FDP, sich irgendwie zwischendurch waren die als Zünglein an der Waage und haben dann irgendwie den Kiesinger gekippt, 69. Aber im Grunde hast du halt gesagt, so entweder für die Arbeiter oder für die Wirtschaft. Ja, zack, das waren die beiden Konzepte. Und jetzt musste halt aufgrund der Parteikonstellation und Wahlergebnisse, musste dann halt irgendwie SPD und Grüne und FDP eine Regierung reintun, eine Bundesregierung, wo du sagen würdest, ey Leute, das kann ja gar nicht sein, anders sein, als dass die zumindest die kleineren Juniorparteien Wähler verlieren. Dass hier natürlich, das, weil da eine Politik mitgemacht werden muss, in irgendeiner Art von der Melange, wo irgendjemand sagt so, ey, das ist nicht mehr meine Partei. Also gerade für die FDP. Ich meine, das war meiner Ansicht ja auch der Grund, dass der Lindner gesagt hat 2017, wir regieren nicht mit, weil er gesagt hat, doch 17. Mhm. Das letzte Mal, als sie das gemacht haben mit der Merkel, sind sie rausgeflogen. Bei Merkel kriegt die ganzen Goldmedaillen und der Juniorpartner, genau wie die SPD, sonst auch, wird abgestraft für ihre eigene Politik. Ja. Mhm. Ich sag, nee. Erstmal wieder ankommen, erstmal wieder irgendwie alles bezahlt bekommen und dann machen wir das vielleicht in 4 Jahren. Und dann wusste 2021, jetzt kann ich mich nicht nochmal drum drücken. Obwohl der eigentlich mit Laschet irgendwie gut gearbeitet hat, angeblich in Nordrhein-Westfalen.
Und jetzt geht es genauso aus, ne? Jetzt ist wieder die FDP unter die 5.
Genau, und dann hast du aber auch natürlich eine Situation, wo du sagst, ja gut, also die einen sind halt irgendwie progressiv und haben Nachhaltigkeitsthema und wirtschaftliche Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Das ist ja auch ganz schön viel, was du da, da zusammenbringen musst unter einem Dach. Und dann gibt es noch direkt, passiert das in der Pandemie und dann kommt ein Krieg und dann kommt noch ein Krieg und die Leute sagen, wir sind unzufrieden. Schwierige Zeit, schwierige Parteikonstellation, schwierig da, aber wir sind unzufrieden, wir wählen jetzt die Nazis. Also musst du wirklich sagen, so echt Leute, das ist das jetzt eure Antwort.
Ja, naja, aber andererseits muss man natürlich auch gucken, also ich finde ja auch, es waren teilweise, wurden auch Fehler gemacht. Ja? Also in einer schwierigen Zeit dann auch zu sagen, nächstes Jahr dürft ihr keine Gasheizung mehr haben, ihr müsst jetzt eine Wärmepumpe kaufen, alle so, hä, wovon, von welchem Geld? Ja, und nein, warum Vorschriften? Waren auch, glaube ich, Fehler. Wurde ja auch korrigiert. Aber ja, wollen wir mal schauen. Ich glaube, Sarah Wagenknecht tritt doch als erstes bei der ersten Wahl in Sachsen-Anhalt auf, kann das sein? Das ist die nächste
ich würde ihr Landtags zumindest war. Raten, welche politische Berater, was ich ja vielleicht noch werden könnte.
Ah.
Ich bin ja schon Stargast heute. Ja,
neugierig. Nächstes Mal sprechen wir dich dann mit Generalsekretär.
Oder was für unser nächstes Gespräch, laden wir sie einfach ein und fragen sie einfach selber.
Oh ja, gut. Kannst du das bitte organisieren?
Ich?
Als ihr
Kommunikationsconnections?
Als ihr Kommunikationsberater ins B. Als ihr
Kommunikationsdirektor, bitte.
Ja. Direktor ins B, ja, genau. Ja, okay, also wir verabreden hiermit, dass wir uns Anfang nächsten Jahres mit Sarah Wagenknecht
hier wieder. Sarah, wenn du uns hören kannst. Weil Genossen duzen sich ja, ich dachte das ja einfach.
Ach so, ja. Also es ist schon noch Genossenschaft, ja, ja, klar. Ja. Ja, Klaas, du bist sonst irgendwie total umtriebig, kreativ, ne? Du warst lange beim Fernsehen, hast Werbung gemacht. Jetzt hast du auch viel gemalt, haben wir schon gesagt, Musik gemacht, ne? Das kann man, wer jetzt hier gerade auf Spotify oder so
unterwegs ist, singen. Ich sing dir jetzt nichts, sorry.
Du, die Weihnachtsfolge mit Jo und mir, wo wir gesungen haben, war eine der am besten Laufzeiten.
Da habt ihr gesungen? Oh Gott, ich hab die nicht gehört. Das ist nicht zu fassen, aber die ist ja alles noch online.
Ja, aber der Jo kann ja auch singen. Der hat dann irgendwie Musik auf dem Klavier gespielt, der kann das ja auch. Ja. Naja, also du singst nicht, okay, aber ihr könnt, wenn ihr wollt, ein bisschen reinhören. Klaas ist ja bei Spotify mit verschiedenen Bands und Bandprojekten unterwegs, unter anderem Herr Engels, das aktuelle, oder worüber wir eben sprachen, Hotel 17. Und was noch, Klaas? Du hast noch einen Podcast, ne, mit deinem Sohn, erzähl mal.
Ja, das ist aber, wir haben angefangen, einen Podcast zu machen, der ist voll schlecht. also nicht an meinem Sohn, nicht an mir. nee, der macht das. Nee, ich habe einfach gedacht, also wenn wir hier die ganze Technik und so haben und Ferien sind und so, die werden ja irgendwie mit solchen Themen ganz anders groß als wir.
Ihr macht einen Fußball-Podcast.
Genau, wir haben mal angefangen damit, so ein paar Folgen zu machen, dann kamen aber Hausaufgaben, jetzt ist er auf dem Gymnasium, jetzt schläft das gerade so ein bisschen ein, aber ja, damit er auch mal sieht, wie sowas funktioniert und wenn er dann irgendwie in der Schule, müssen die dann selber irgendwie so Videos schneiden oder so, dass er eben auch schon weiß, wie das irgendwie, dass er dann einen klareren Zugang zu hat und so. Mhm. Aber das ist noch nicht mehrheitsfähig, sagen wir mal so.
Wirst du auch der Bildungsminister aber im Kabinett Sarah Wagenknecht, ja?
Bildungsminister, ja, oder es gibt ja keinen Sportminister, lustigerweise in Deutschland, ne? Das ist ja irgendwie, das fällt ja immer ins Innenministerium rein. Ich weiß gar nicht genau, ob das so eine gute Sache ist. Also,
naja,
Pelé war Sportminister in Brasilien.
Ja. Ehrlich? Ja, gut, aber Ehrenhaber, Honoris Causa, oder? HC.
Tja, keine Ahnung.
Ja, komm, das war also der Nationalheld. Was hat er denn gemacht? Hat er sozusagen die Sportprogramme für den Breitensport und für die Schulen organisiert? Oder gab es dann immer in den Fabriken morgens so Frühsport, so wie
wahrscheinlich
damals?
Ja. Der hat denen einfach gezeigt, wie man den Ball hochhält, ja. Wir kriegen ja gezeigt, wie man den Ball flach halten und die Brasilianer machen das ein bisschen anders.
Ja, aber wo Bildungsminister, du hast ja Kinder in der Schule. Mhm. Ein Kind in der Schule, oder?
Ich habe zwei Kinder in der Schule.
Zwei Kinder in der Schule, entschuldige. Und wie siehst du das? Was ich immer wissen wollte, ist die Digitalisierung eigentlich da in den Schulen mittlerweile so ein bisschen angekommen? Ich weiß noch, zu Corona-Zeiten hieß es, jetzt kriegen alle iPads. Ja, ist
so? Ja. Also, ob das jetzt mein Ältester, der kam ja in die Schule und ein halbes Jahr später war Corona. Und da muss ich aber sagen, er hat da schon eher zu den Corona-Gewinnern so ein bisschen gezählt, weil das wir haben dann einfach viel zu Hause gemacht und dieses es gibt ja keinen Frontalunterricht mehr. Wir sitzen da irgendwie, wenn du dann irgendwie was da Brötchen noch hinterherbringst oder so, denkst du, was ist denn das hier für ein Schlafenland? Alle laufen durch die Gegend. Aber das ist schon auch ein klares Konzept, auch eins, was, glaube ich, auch durchaus funktionieren kann. Aber die arbeiten halt dann so zu fünft an einem Tisch und der Lehrer geht eher so durch und moderiert das so ein bisschen, ja, und guckt, wo Hilfe gebraucht
wird. Immer oder nur so punktuell?
Fast durchgehend, ja. Und, obwohl ich hoffe, dass es so ist, also so kriege ich es zumindest mit, ja. Und an seiner neuen Schule ist das aber ganz anders. Er ist jetzt aufs Gymnasium gekommen, auf so ein Mathe-Gymnasium, und da ist richtig Frontalunterricht. Da ist auch ganz klar, Regel, Ruhe, zuhören, lernen, klug sein. Ja. Und und die machen auch schon extrem viel für die Zehnjährigen digital. Die haben auch schon ihre eigenen Chaträume, ihre eigenen Programme. Da können sie irgendwie nachgucken, was gelernt werden muss, wann die Arbeit ist. Alles digital hinterlegt. Das hast du natürlich in dem Sinne bei der Grundschule jetzt so noch nicht so viel, weil du ja auch die 6-, 7-, 8-Jährigen, die willst du eigentlich eher noch da ein bisschen davon weghalten, dass sie die ganze Zeit mit Screen zu tun haben.
Ja, klar.
Und wir hatten jetzt letztlich das Thema, ob wir jetzt unserem Sohn ein iPhone jetzt geben sollen oder nicht. Eins von unseren alten iPhones, also ein Telefon hat er schon, und dann gesagt, weißt du was, nee, weil warum? Also nur, weil jetzt irgendjemand anders in unserem Umfeld im selben Alter eins hat, weil dann müssen wir ihm die ganze Zeit sagen, mach das iPhone aus. Wann, was hast du denn da schon wieder Programm?
Ja, ja,
ist schon wieder ein Spiel drauf. Und
so. Wie ist so der Durchschnitt? Wann kriegen die Kinder so ein Handy?
Also wir haben das relativ früh gemacht, weil wir auch wollten, dass unsere Kinder allein zur Schule gehen, damit wir ausschlafen können. Nee, damit die so, also ich, aber damit die so Selbstständigkeit, weil der Weg ist nicht lang, aber er ist nicht so ganz untricky, ja, über so zwei große Straßen drüber und so. Wir wollten aber schon immer, dass sie sich auch melden können, wenn sie dann da sind, wenn wir uns Bescheid geben können, immer. Oder wenn sie irgendwo sind und Unterricht fällt aus, sich melden können bei uns oder wir im Zweifel sie auch anrufen können.
Und habt ihr da diese, es gibt da ja so, wenn du das als Familienprogramm, also du kannst es ja als Familie anlegen, ne, bei Apple, und dann kannst du den Kindern verschiedene Funktionen ja zuweisen, beziehungsweise die dürfen zum Beispiel nicht aus dem App Store selber Apps laden.
Ja, sowas habe ich alles noch gar nicht richtig gemacht. So.
Ah, ja, okay.
Also, gerade in dem Gespräch mit meiner Frau auch, machen wir das mit dem iPhone, war dann eben auch gleich die Argumentation, ja, dann muss es aber alles beschränkt werden. Und dann denke ich, aber warum soll er das dann überhaupt haben? Also dann machen wir es doch irgendwann, wenn er es auch nutzen darf. Und
das habe ich verstanden. Die haben keine Smartphones, die haben so kleine Handys.
Ja, es ist noch so ein wo kam sie her? Finnland, Schweden?
Nokia?
Diese es gibt noch ganz viele andere. Nokia, genau. Hey, Nokia, vielen Dank für die Unterstützung.
Gibt's die noch eigentlich?
Die gibt's noch, ja. Wir haben da vielleicht noch so ein 6310 gefunden, neues. Ja. Und da ist dann, natürlich wird dann den ganzen Tag Snake gespielt, was wir ja früher während der Arbeitszeit auch gemacht haben.
Ja, während der Arbeitszeit natürlich nicht.
Nein, während der Konferenzen zumindest.
Ja, stimmt. Okay, und also Digitalisierung, was denkst denn du, könntest du dir vorstellen, dass KI auf das Lernen der Kinder irgendwann einen Einfluss hat?
Ich habe noch wirklich überhaupt keine Ahnung, was KI, also eigentlich hätte ich vor einem Jahr gedacht, dass der Durchbruch wäre jetzt schon gekommen. Also wir würden jetzt eigentlich schon gar nicht mehr, wir müssten quasi dieses Gespräch schon gar nicht mehr führen, sondern wir müssten eigentlich nur unseren Algorithmus-Code irgendwo eingeben, unsere Stimmen wären sowieso schon hinterlegt und dann würde es das einfach so durchprogrammieren und dann
weißt
würde
du, weißt
auch,
du,
wer, wäre ja lustig, wenn es wirklich so wäre.
Weißt du, wer es macht? Arnold Schwarzenegger macht es so. Er hat einen Podcast und da sagt er direkt zu Anfang an, wir haben einfach nur das KI-Sprachmodell mit meiner Stimme trainiert und das redet genauso wie er mit diesem harten
österreichischen Akzent. Jeder kann so reden, ne? Ja, gut.
Nein, aber das ist wirklich, und das heißt, die Texte schreibt jemand anderes, aber lässt die mit der Stimme von Arnold in den Podcast einlesen. Kannst du dir das vorstellen?
Die Ausmaße der Probleme, die wir damit noch kriegen werden, sind überhaupt nicht zu unterschätzen. Also ob das jetzt wirklich, da kommt dann gesagt, naja, da muss das doch irgendwie, man sieht das doch auch und so, vergiss es. Also das ist, wir sind nur noch Millimeter davon entfernt, dass du das einfach überhaupt gar nicht mehr erkennst. Und was du einfach, was du dann im, ich meine, jetzt noch, wir sind wieder beim Thema Amerika, da gibt es dann die Tonaufnahme von Donald Trump, wie er irgendwas gesagt hat, dass er diese Geheimnisse hat und hier diese Papiere mitgenommen hat. Wenn ich die wäre, ich würde sagen, das bin ich nicht. Das ist KI. Ja, ich würde sagen, das ist KI. Das ist, warum machen die es nicht? Ja? Stattdessen own this, ja, und behalten das so für sich und sagen gar nichts dazu. Ich würde einfach sagen, das ist nicht real. Und das muss doch auch irgendwann kommen, dass sie sagen, oh, weißt du was, da werde ich, gerade gezeigt, wie ich ein Pferd auspeitsche, aber das war ich gar nicht. Ja? Und am Ende stimmt es ja auch noch. Oder stimmt nicht. Oder wer weiß. Am Ende weiß niemand mehr irgendwas. Und ich denke ja manchmal, wenn man so guckt, wie Republikaner in den USA sich verhalten, also diese Ponente, so Jim Jordans der Welt und so. Und ich denke, dann denkst du, sag mal, ihr habt doch mal irgendwann auch einen Wikipedia-Eintrag, ihr habt doch auch eine Geschichte, ihr habt doch irgendwie Enkelkinder, das wollt ihr hinterlassen. Vielleicht schnallen die nur einfach schon viel mehr als wir, dass es die Wahrheit, so wie wir sie jetzt kennen, in ein paar Jahren sowieso gar nicht mehr geben wird. Ja, das ist sowieso irgendwie, du hast dein Wikipedia, ich habe mein Wikipedia, alle haben ihr Wikipedia, bla 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 bla. Jeder lebt quasi in seiner eigenen Realität, jeder kann sich seinen eigenen Film anmachen, der nur für ihn bestimmt ist und sagt er sich, weniger Sex, ein bisschen mehr Sex, jetzt bitte einen Autounfall, bla bla bla. Und aber alles James Bond. Und Mickey Mouse noch dazu mit Musik von Nick Cave. Und jeder lebt komplett individuell und die Wahrheit ist individuell und keiner interessiert sich mehr dafür, was Jim Jordan irgendwann gesagt hat. Und vielleicht schneiden die das einfach nur schon mehr als wir, weil du denkst so, wie gehst du mit deiner Legacy um? Ist nicht zu glauben. Also oder vielleicht auch nicht.
Naja, es gibt auch, finde ich, so ein Zeichen dafür, dass es in die Richtung gehen könnte. Das liegt ja auch daran, dass wir früher ja sowas wie die Charts hatten. Ne? Wir hatten irgendwie eine Richtung an Kultur, auch natürlich letztendlich an geistiger Bewegung. Ja. Und irgendwann in der Fragmentierung, die man vielleicht auch mit dem Begriff Postmoderne in Verbindung kann, des Anything Goes, hatte man natürlich auch so, auf einmal war alles okay erstmal und dadurch haben sich ja auch Geschmäcker so fragmentiert. Und plus Social Media haben sich dadurch auch Blasen entwickelt, also auch gesellschaftliche kleine Nischen, Tausende, ganz viele kleine zusammen. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass es halt auch Meinungsnischen sich sammeln und bilden. Und das stimmt ganz schon. Ich glaube, das wird sicherlich durch KI nochmal geboostet. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Glaubst du denn mal, Lehrer könnten durch eine KI ersetzt werden?
Also einer meiner ersten Jobs, als ich 18 war und meine Eltern gesagt haben, wie, was für ein Trust Fund, hier ist überhaupt gar nichts. Geh arbeiten, wenn du einen Führerschein machen willst. Ja. Ich so, was? Und dann habe ich im Rheingau, wo ich gelebt habe, wie hieß denn der Laden noch? Minimal?
Weiß nicht. Minimal kenne ich noch. Da haben sich alle so in den Händen
gehabt. Bei Minimal war ich, da habe ich gearbeitet in der, man kann das heute ja gar nicht mehr erzählen, weiß ich, so 10-Euro-Job oder 8 Euro oder 8 Mark oder so Job. Und was habe ich gemacht? Ich habe Leergut angenommen und ausgegeben, ne? Mit so einer Maschine, so hier, wie viel war das? Das war eine Bierflasche, das war. Und hinten im Lager und alles quasi bepreist, ne? Mit so einer Maschine, damit die dann das vorne eintippen konnten. Den Job gibt's ja nur einfach mal nicht mehr. Ja, ist auch, meine Kinder könnten nicht machen. Gott sei Dank, war furchtbar. Aber das ist ja auch alles, ersetzt worden jetzt durch Maschinen. Eigentlich genau genommen, also wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin in Nordhessen, da gibt's schon seit Jahren, hast du da eigentlich niemand mehr an der Kasse. Da ist nur sitzt noch jemand, der es so ein bisschen anguckt, aber eigentlich fährt das so drüber und dann bezahlst du das automatisiert, wie jetzt hier in der Apotheke, machst du das auch quasi hier direkt am
so einen Schalter. Kassen oder automatisch,
und läuft durch so einen Band. Dann gehst dann einfach und dann kriegst du so ein QR-Code und damit geht dann die Tür auf und kommst da raus, ja, auf deinem Kassenbon. Dass du halt das bezahlt hast. Ja.
Krass.
Und was heißt, auch die Leute, die eben an der Kasse saßen und das eingetippt haben, die brauchst du es eigentlich auch nicht mehr. Es sind eigentlich fast schon, hast du das Gefühl, das sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, dass die da noch sitzen und das irgendwie alles über ein Band überziehen, weil eigentlich brauchst du das schon gar nicht mehr. Insofern kann ich mir grundsätzlich vorstellen, dass alles, was irgendein Arbeitsprozess ist, von der KI übernommen werden kann. Mhm. Bei Lehrer ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil im Idealfall sind das natürlich auch, geben die dir auch, also ne, die guten Lehrer, die ich hatte, die habe ich nicht als gute Lehrer in Erinnerung, weil sie mir Mathe gut erklärt haben, sondern weil sie mir einen moralischen Kompass irgendwie gegeben haben, ja, weil sie für mich eine Person war, an der ich mich orientiert habe, ja, die einfach eine Instanz war für mich schon als Kind oder auch als Jugendlicher. Davon hatte ich extrem wenige, wirklich, in meiner Schulzeit, muss ich wirklich sagen. Ich hatte sehr, sehr, sehr wenige. Ich hatte viele, viele Lehrer, die daran kein Interesse hatten, das zu sein. Oder deren Kompass irgendwie vollkommen off war. Ja, die gibt's auch leider. Ja.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Oder sagen wir mal so, das ist natürlich auch so ein bisschen, da dürfen wir auch nicht zu systemblind rangehen, ne? Weil wir sind natürlich erzogen worden in dem, was in den Lehrplänen steht, was sich der Staat ausgedacht hat. Letztendlich werden wir erzogen zu Demokraten, dass das System zu verstehen, das System aber auch weiter zu unterstützen und zu tragen. Aber wir wissen ja, wir haben ja allein in unserer leidvollen Geschichte des Landes zwei kürzliche Diktaturen, uns die der DDR und die des Nationalsozialismus. Und dadurch, dass wir eher auf die der DDR gucken konnte im Vergleich, weil ja zwei Systeme nebeneinander quasi sich entwickelt haben. Ne? Oh, die einen haben Autos, die anderen fahren immer noch Pappkarton mit Zweitakter. Die einen haben moderne Gasheizung, Dreifachverglasung, die anderen verfeuern immer noch Kohle. Ich will es jetzt nicht so negativ darstellen und will auch nicht so darstellen, als ob in der DDR alles schlecht war oder zurückgehangen. Dafür gab es sicherlich auch andere soziale Errungenschaften. Aber ich will sagen, da konnte man die Systeme natürlich besser nebeneinander legen. Und da wurden die Leute ja auch in einer anderen Staatsräson erzogen und eher zu Sozialisten. Und wir glauben natürlich jetzt auch sozusagen daran, dass das jetzt die richtige Art war, weil das System noch besteht. Aber wer weiß, also wir werden letztendlich, kriegen wir auch nur einen Lehrplan runterdekliniert. Ne? Also das, weiß ich nicht, ich will gar nicht sagen, dass Maschinen, ich habe was Interessantes gelesen, das ist jetzt ein bisschen, kommt von der Seite zu KI. Es gibt eine neue KI, da musst du nur zwei oder drei Sätze sprechen, dann weißt du, ob du später Parkinson bekommst.
Oh,
die echt? Trefferquote ist 90%, ja. Und da habe ich mich gefragt, wie geht denn das? Da meinen, ja, das sind ganz kleine, minimale neurologische Veränderungen. Also ich weiß von meiner Nachbarin, der Mann ist an Alzheimer gestorben, das ist eine andere Krankheit, ist klar. Aber die hat irgendwann zu ihm gesagt, du sag mal, du bist so fahrig und irgendwie deine Hand und wenn du auch Auto fährst und so, irgendwas gefällt mir nicht, geh mal zum Neurologen. Und da hatte er ein ganz frühes Stadium von so einer dieser Demenzerkrankung, also Alzheimer liefer. Ja. Und der Arzt konnte das schon feststellen und tatsächlich hat es dann auch nur wenige Jahre gedauert, dass er daran gestorben ist. Und die hat das halt gespürt, weil sie ihn so gut kannte.
Ja.
Und irgendwas gibt es in der Interpolation der Stimme, was auf neurologische Probleme hindeutet. Ja, unfassbar. Ich schicke dir mal den Artikel. Aber deswegen, ich glaube, dass diese Systeme, die werden ja auch, also das geht ja, das entwickelt sich ja in einer rasenden Geschwindigkeit. Könnte mir durchaus vorstellen, dass es später auch gute Lehrer gibt, die auch cool klingen, die gute Stimmen haben.
Gute Lehrer, kann ich mal so.
Ja, ich habe gestern mit David, der diesen Podcast gleich schneidet, David, hallo, über KI und Avatare gesprochen. Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, wahnsinnig nervig ist, wenn du diese KIs momentan hast und die sprechen, dass die diese Computerstimme hat. Keiner will der zuhören.
Ja.
Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und er hat einen Experten gefragt, den er kennt. Und schon hatten wir ein Tool, das heißt 11 Labs. Und da kannst du alles einstellen, ja, Akzent, Färbung, Flüstern, sexy, verführerisch. Alles, ja, bist du Südstaaten-Akzent mit Texas, Südstaaten-Akzent mit Louisiana. Alles fucking, ja. Unfassbar. Ja. Ja, und es ist eine Freeware. Es kostet nichts.
Wahnsinn. Also du sprichst dann da rein und das kommt dann so raus, oder was?
Ja. Und du, ja, und das Lustige
war. Oder gibst Texte ein und die werden dann so.
Genau, das ist eigentlich ein Text-to-Speech, genau. Und ich hab sogar lustigerweise, er hat mir das genannt, ich habe es gegoogelt und habe einen Artikel aus Februar diesen Jahres, der sagte, gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Und dann schreibe ich den zurück, gibt es leider nicht auf Deutsch, habe es gerade gegoogelt. Also, doch. 27 Sprachen. Es ist seit Februar auch schon wieder in allen Sprachen. Ich will nur sagen, ich glaube, das entwickelt sich in einer Art, die wir noch gar nicht vorhersehen können.
Ja. Ja, ja, absolut.
Aber was, glaube ich, noch interessanter ist für uns beide zum Beispiel, auch als jemand, die Urheberschaft, also als ich im weitesten Sinne Kulturschaffende, die wir sind, ja. Du bist Musiker, du bist Maler, du hast Werbe, du hast Filme gemacht, genau. Und ist dir die Frage, kann sozusagen das Urheberrecht überhaupt bestehen bleiben? Denn du weißt ja, diese Large Models, die sind ja getestet, also getrainiert mit dem, was es gibt. Ne? Und Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich sag noch einen Satz kurz dazu.
Ich habe noch gar nichts gesagt.
Achso, du hast gestöhnt. Ich dachte jetzt, das war das Anlauf.
Ich befürchte aber nur, dass ich darauf keine gute Antwort habe.
Ist ja nicht schlimm. Ich plaudere das einfach mal so ein bisschen schon mal nur so den Kontext vor, der mir dazu einfällt. Also nicht, dass es jetzt der einzige wäre. Und das ist nämlich so, dass ich gelesen habe, die greifen auf alles zu, was sie finden können im Internet, weil sie davon ausgehen, wenn es nicht geschützt ist, also nicht in einem geschlossenen Kreis, ist es frei verfügbar. Dann ist es sowas, was ich ja auch als Mensch mir angucken könnte. Also trainieren sie auch die Maschine damit. Du kannst aber, und das hat zum Beispiel OpenAI, der Vorreiter, der sozusagen Betreiber von ChatGPT, das bekannteste Unternehmen, aber durchaus nicht das einzige, die haben ja gesagt, wenn du einen Disclaimer in den Code deiner Website oder in die Subline, deiner Website, so wie es Impressum einfügst, dass es nicht gecrawlt werden soll, respektieren sie das. Ich nehme mal an, die chinesischen Bots nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Und einige andere nicht. Ja, genau. Insofern, ich glaube, das Ding ist verloren. Ja. Aber jetzt hat zum Beispiel ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es gab eine Klage der großen amerikanischen Autoren, der American Writers Guild, zusammen mit 5 großen Autoren. Da waren irgendwie so Buchautoren da drin, wie Grisham, da waren aber auch die Erfinder von Games of Thrones dabei. Die haben gesagt, hey, Moment, die Maschinen sind mit unserem Content gefüttert worden, mit der dezidierten Aufgabe, schreibt eine neue Episode von Game of Thrones.
Das ist unser Urheberrecht.
Und es sieht auch gut aus, dass sie Aussicht auf Erfolg haben, aber eine andere Klage parallel wurde jetzt letzte Woche von einem Bundesrichter abgelehnt in den Staaten. Und zwar waren das bildende Künstler, die sozusagen die Verwendung ihrer Werke und nachweislich zeigen konnten, dass ihre Werke sozusagen zur Manipulation oder für den Stil herangezogen wurden. Begründung des Richters, warum es abgelehnt wurde, war, die meisten dieser Künstler hatten ihre Werke nicht urheberrechtlich geschützt. Also nur, weil sie in die Welt gebracht haben, reicht nicht. Ja? Muss sie dann bei der American Copyright Association anmelden. Und die eine Künstlerin hatte sogar 16 ihrer Werke dort angemeldet, aber hunderte, die auch verwendet wurden, für die sie auch geklagt hatte, das wurde abgewiesen. Für die 16 wurde die Klage zugelassen. Aber auch da heißt es, muss sie in einem gesonderten Prozess nochmal nachweisen, inwiefern ihre Werke die neuen Werke der KI beeinflusst haben, was natürlich Quatsch ist.
Ja, ich glaube, ich hätte jetzt, als du das erzählt hast, habe ich gedacht, das würde anders abgelehnt werden. Und zwar sind wir, wenn du auf die Welt kommst und du fängst an, irgendwie Bilder zu malen oder Lieder zu singen, machst du das ja nicht von Punkt Null. Ja, ich komme ja nicht irgendwie denk so, dieses Ding mit den paar diesen komischen Seiten hat man, vielleicht macht das Geräusche, wenn ich da mal stehe. Sondern du sagst ja auch so, keine Ahnung, die sind von Beatles beeinflusst und das klingt aber auch stark nach Queen oder so. Also quasi die Arbeit anderer geht ja immer sowieso auch in deine Arbeit rein. Ich weiß, der Prozess ist ein anderer. Und wenn ich jetzt die Mona Lisa nachmale und hinhänge, kann ich eben nicht meine üblichen 15.000 Euro nehmen. Weil dann irgendjemand sagt so, ey, warte mal, das hat schon mal jemand gemalt, außerdem ist das zu viel Lächeln. Da gibt es halt schon auch einen Unterschied, aber Beeinflussung, ja, klar, die haben natürlich schon recht, ne? Also wenn du das wirklich so eindeutig beweisen kannst, dass das genommen wird, um das herzustellen, schon eine andere Geschichte dann. Aber ich bin kein Rechtler, ne? Also ich wüsste überhaupt nicht, wie man das handelt.
Nee, es hätte ja auch sein können, dass du sagst, ich fühle mich massiv bedroht und so, weil irgendwie jetzt ja auch KI macht ja auch zum Beispiel viel Musik, das geht ja auch gut, ne?
Ja, oder ich hab neulich, was habe ich gehört? Die so Solo-Lieder von, ich war also in den Nullerjahren, so Britpop, Oasis, irgendwie so ein Kram. Und Noel Gallagher-Lieder genommen. Und da jetzt irgendwie so von seiner Solo-Karriere und haben da jetzt aber die Stimme von Liam draufgesetzt. Ja, so mal eingesungen und dann Liam mit und denkst so, ja, geil. Ja, hättest du mal so weitergemacht. Das klingt ja viel besser. Es ist ja so, hätte es sein sollen. Und love it. Ja. Und er selber wohl auch. Ja. Er hat gemeint, das klingt super.
David hat mir gestern gesagt, wie Johnny Cash Barbie Girl singt. Ja. Originalstimme, ja. Originalinstrumentierung, nur so mit der Klampfe ganz dunkel. I'm a Barbie Girl. Wahnsinn. Klingt total echt. Also auch diese Stunts sind da möglich. Also auch das Faken, was du eben ja im Zusammenhang auch mit Trump genannt hast.
Genau, das ist dann irgendwie, ist dann auch die Frage so, musst du noch was können, um was herzustellen irgendwann? Mhm. Ja? Oder musst du es nur haben wollen? Und das Ganze, was ich interessant finde, das Ganze, ich habe da auch schon mit anderen Kollegen aus dem Audiobereich und aus dem Musikbereich drüber gesprochen, das Ganze bezieht sich ja noch aktuell auf so einen Nostalgieaspekt. Liam Gallagher singt wieder nur Gallagher-Lieder. Ich habe auf einmal Pop-Songs, die klingen wie 1983 Madonna oder sowas. So. Das hat aber alles einen Bezug zu etwas, was es schon gab und was ich gerne haben möchte. Jetzt kommt, ist das neue Beatles-Lied draußen. Das haben sie mit unfassbarer KI haben sie diese Stimme freigekriegt, weil Peter Jackson erfunden hat, wie man das alles isoliert für diese Get Back-Doku und können quasi die schrottigsten Aufnahmen so wiederherstellen, dass das klingt wie in wirklich perfekte Aufzeichnung. Mhm. Und es ist quasi dann alles möglich. Aber muss es, ich meine, gut, da hat Paul McCartney noch wirklich Bass gespielt und Ringo Starr hat Schlagzeug gespielt. Aber was ist, wenn diese Nostalgie irgendwann weg ist? Ja? Was ist, wenn diese ganzen, die Kids tragen jetzt schon Nirvana und Ramones T-Shirt und wissen, was für eine Band denn? Weil die Eltern gerade geboren waren, als sie gestorben sind. Mhm. Und was ist, wenn du diesen Nostalgieaspekt, das war ja mal der Mensch, der das gemacht hat und jetzt höre ich das wieder, das berührt mich ja total, obwohl er schon längst tot ist. So, was ist da, wenn das, also bist du dann irgendwann nur noch, irgendwann füllst du das halt nicht mehr auf mit irgendeiner Sentimentalität, sondern das ist dann einfach nur irgendwas Stumpfes. Hast du vielleicht an irgendeinem Punkt nur noch Avatare, ja, also quasi künstliche, ist es eben nicht die künstliche Herstellung als Menschen, sondern ist es die künstliche Figur? Ja, dass du im Grunde gar nicht mehr das brauchst, dass der Mensch irgendwas hergestellt hat, sondern im Grunde ist es nur die Geschichte. Oder spielt das überhaupt keine Rolle mehr, weil du einfach wirklich einfach sagen kannst, wie vorhin gesagt, ich würde jetzt gern gucken, Schatz, lass uns mal gucken, lass uns mal Schwarzenegger gegen Adolf Hitler dazu, Musik von, Beastie Boys, ja, und Sachen, die wir interessant finden, die wir geil finden, die sollen aber ein Liebespaar sein. So, und dann kriegst du einfach, das läuft einfach.
Ich hoffe, dass ihr die genannten nicht alle geil findet, aber
das war ein Beispiel. Nee, also, ich habe jetzt nicht mich gespielt, ja, es war eine Rolle, sorry. Und dann sagst du, so viel Zeit haben wir nicht mehr, mach da mal einen 60-Minuten-Film draus, weil wir müssen ja noch was essen gehen, also das wird was geliefert. So, und
ich glaube, das geht schnell.
Das wird relativ schnell kommen.
Unser gemeinsamer Freund und Ex-Kollege Lutz Korndörf, der hat ja gerade auch ein Buch geschrieben, das heißt Welthit 2.0, wenn die KI die Musik spielt. Ja, da ist
schamlose Werbung.
Schamlose Werbung. Kommt jetzt raus.
Hat er gemacht, bald.
Also hochinteressant eigentlich, was da mit dem Urheberschaft passiert. Aber ich glaube, das Problem hat schon früher begonnen. Letztendlich, du hast ja gesagt, wenn wir anfangen zu malen, ja, dann malen wir so ein Ding mit vier Beinen und einer Holzplatte. Und den Tisch hat ja schon mal jemand erfunden. Also wir malen ja nur das ab, was wir in der Welt finden.
Ja.
Und ich glaube, es gibt zum Beispiel ein berühmtes Buch, das heißt Steal Like an Artist. Und das sagt die Geschichte der Inspiration. Ist immer, dass du irgendjemand gut fandest oder dir was gefallen hat, dann erstmal angefangen hast, das zu kopieren und dann dein eigenes Ziel entwickelt hast und auch selbst die Größten der Großen, ja, wir sind alle mit dem ganzen kulturellen Erbe, das es da gibt, ob jetzt Picasso oder Musik, halt sind wir gefüttert und letztendlich nichts anderes machen die mit den Maschinen ja auch, ja. Und deswegen ist es schon so ein bisschen, wir haben halt bisher gedacht, nur Menschen können kreieren und jetzt finden wir raus, eine KI ist gar nicht so exakt wie eine Suchmaschine. Ne? Wenn du dir manchmal Sachen fragst, erfindet es manchmal Sachen. Ne? Wenn du nach Knowledge fragst, nach Wissen. Ich habe 5-mal gefragt, wer bin ich. Ne? Ich habe jedes Mal einen anderen Verlag bekommen, jedes Mal eine andere Story. Ja, also es ist wirklich, das erfindet auch. Ne? Es ist kreativ. Das ist ja das Interessante daran, weil es ja neurologische Sprachmodelle von Menschen simuliert. Aber das hätten wir, glaube ich, bisher nicht gedacht, dass Maschinen oder Computer kreativ werden können. Ich glaube, so sind wir zumindest erzogen worden. Wir haben gesagt, das sind Einsen und Nullen. Kreativ, das können die halt nicht. Ja. Super schnell rechnen, aber nicht kreativ. Aber das kannst du halt
doch. Ich habe nicht so viel Erfahrung gemacht. Habe ich ein bisschen was mit ChatGPT gemacht. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt, aber ich habe dann ja irgendwann so mein Anfängermanuskript für mein aktuelles Kinderbuch, an dem ich sitze, wiedergefunden und habe gedacht, das ist eigentlich ganz gut. Und habe gedacht, ich gucke jetzt mal, dass ich es jetzt weiterschreibe mit ChatGPT. Ja, und habe dann, ich wollte es einfach nur mal ausprobieren, was würde jetzt passieren. Habe dann eingegeben, so, bitte schreibe Folgendes. Das sind vier Zeiler mit ungefähr so vielen Wörtern. Zeile 2 und Zeile 4 sollen sich reimen und das soll da drin passieren. Und dann hat das nicht hingekriegt. Und teilweise, dann habe ich gesagt, ja, achte bitte darauf, dass das rauskommt und hier und da und dann bitte nochmal. Und dann hat er aber vergessen zu reimen. Oder nur die ersten beiden haben sich gereimt. Und ich gemeint, bitte denk daran, dass Zeile 2 und Zeile 4 sich reimen sollen. Er hat sich erstmal entschuldigt. Oh, entschuldige bitte.
Ja.
Ich will nicht eine Entschuldigung, ChatGPT. Ich brauche den Reim auf der 4. Mann, dann hast du doch selber gemacht. Ja.
Perfekt,
Mensch wieder gewonnen über die Technologie.
Ja, genau. Perfekt ist. Und was ich noch sagen will, ist zum Thema Musik. Ich glaube, wir haben selber als Menschen ja angefangen, uns da viel zu sehr zu beklauen. Ne? Also das Thema Sampling. Ne? Du weißt ja noch, wie es war. Ja. Ne? Auf einmal gab es Urteile und hieß es, ja, wenn du so ein paar Noten hintereinander, die sind nicht schützensfähig. Die Schutztiefe sozusagen. Ne? Und dann kam dieses Sampling und denkst immer, diesen Song kenne ich irgendwie. Oder es ist so ein Mix aus so dem Song und dem Song irgendwie, diese eine Line. Die jetzt. Und das führt ja auch dazu, dass sozusagen alles, selbst Menschen schon wieder kopieren und samplen und neu auflegen. Also letztendlich auch, glaube ich, da kann man der Maschine jetzt nicht einen Vorwurf machen, was sie sich bei anderen bedient.
Ich erinnere mich, war das ein Ire? Gary Moore, so ein Gitarrengott. Der sah irgendwie so relativ, nur so 80er Jahre. So. Und der hatte so ein Lied, das mit so einer Leadgitarre so.
Eine Ballade.
Ich komme jetzt gerade nicht auf den, genau, so eine Rockballade. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Und dann haben irgendeine deutsche Band, so ich mich erinnere, hat dann irgendwie behauptet, das ist von uns. Das hat er geklaut. Das ist von uns, obwohl die total obskur war, irgendwie Ende der 60er, Anfang der 70er. Und dann haben die irgendwie nachweisen können, dass Gary Moore 1970, 71 mal irgendwo in der Nähe von Offenbach oder irgend sowas war. Jetzt, ich paraphrasiere. Und dann musste er zahlen. Und dann mussten die da irgendwie, musste er latzen oder sind die als Co-Autoren da reingegangen oder so. Und dann, irgendwie 20 Jahre später oder 25 Jahre später.
So. Aber ich sag mal so, vielleicht stimmte es ja auch. Denn die
vielleicht
ja nicht
stimmt es ja auch.
Die sind natürlich. Ja nicht aus, einfach so auf die Idee gekommen, denn zu sagen, der Song ist von uns, dann wahrscheinlich hatten die so einen Riff.
Paul McCartney hat ja, die Geschichte gibt es ja auch, hat ja angeblich Yesterday geträumt und ist dann die nächsten Tage dann da rumgelaufen, hat den halt allen dieses Lied vorgesungen und gesagt, du kennst doch, ich komme gerade nicht drauf, wer das ist. Und dann irgendwann hat er geschnallt, das ist von mir. Also ich habe das, das gibt es gar nicht schon. Ich habe das nur gedacht, dass ich mich an dieses Lied erinnern müsste und es ist von mir selber.
Mega cool. Ich glaube, das ist irgendwie ein gutes Ende. Es ist so dreamy und romantisch. Ja,
haben wir die Rechte? Können wir es einspielen? Soll ich die Gitarre
ist? Ich würde sagen, wir träumen jetzt beide von uns einen Song und ein besseres Morgen.
Ja. Oder? Das träumen wir und dann arbeiten wir real dran. Oder träumen wir von
morgen. Genau, wir arbeiten real dran. Klar, es war vielen Dank. Es war ein wilder Ritt mit dir, aber richtig cool.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Wir verlinken alles. Wer mehr über dich erfahren, wer mit dir in Kontakt treten will, das kommt in die Shownotes und dann freuen wir uns bald auf die Fortsetzung zusammen mit Sarah Wagenknecht.
Genau, wenn wir Sarah Wagenknecht nicht das Kinderbuch machen mit ChatGPT. Ja.
Viel Erfolg.
Hammer.
Ciao.
Tschüss.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.